herzlichen Dank für die Einladung. Hören Sie mich? Glaubst du gut. He? Felix Sauer hat es eben gesagt, ich habe eigentlich üblicherweise zwei Hüte an. Ich versuche heute eigentlich nur einen anzuziehen. Also ich bin ja nicht als Historiker eingeladen hier, sondern als Verleger. Ich denke, als gelernter, ich mache die Klammer doch kurz auf am Anfang, als gelernter Medievist sind mir ja audiovisuelle Quellen auch nicht so nah. Es sei denn, man würde eine Arbeit schreiben über die filmische Geschichte des Rüttli-Schwurs, was nicht uninteressant wäre, ist wahrscheinlich noch nicht gemacht worden. Aber wenn man denkt, wie auch das Schweizer Fernsehen ja letztes Jahr mit diesem Morgarten-Film wieder sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wäre das wirklich nicht uninteressant. Ich werde also nicht über Quellen an sich sprechen und Umgang der Historikerinnen und Historiker mit audiovisuellen Quellen, sondern ich nehme die Perspektive des Verlegers ein und man könnte dann das etwas verkürzt sagen, ich werde das Pferd vom Schwanz aufzäumen. Das heißt, es ist ein starker Bruch zu dem, was wir vorher gehört haben. Es geht eigentlich jetzt weniger um Tondokumente oder Filme etc., sondern es geht primär um die Vermittlung, es geht um Technik und es geht vor allem um Markt. Als Verleger muss ich so funktionieren. Es geht mir auch darum, etwas aufzuzeigen, was sich in den letzten Jahren verändert hat, wie ich das heute sehe, wie ich heute damit umgehe, wie ich vielleicht vor 15 oder 20 Jahren damit umgegangen bin. Es hat sich Wesentliches dazu verändert. Ich werde auch, wenn ich über das Buch rede, weniger über das in Anführungsstrichen Bilderbuch reden, beziehungsweise über Fotografie, weil ich denke, die ganz enge Verbindung von Fotografie und Buch, die müssen und wollen wir ja nicht in Frage stellen. Ich glaube, die wird auch in Zukunft nicht in Frage gestellt werden, auch wenn das Fotobuch vielleicht nicht die große Zeit überschritten hat. Aber wenn ich letzthin wieder an der Frankfurter Buchmesse die entsprechenden Stände dieser Verlage, der spezialisierten Verlage angeschaut habe, muss ich sagen, dass das Fotobuch, dass die Fotografie, diese enge Verhältnis von Fotografie und Buch nach wie vor besteht. Ich versuche mal jetzt einerseits ein paar allgemeine Gedanken zu äußern, dann vielleicht mehr als Erfahrungsbericht aus den letzten 15 oder fast 20 Jahren Ihnen einige Beispiele zu zeigen, wie ich mit diesem Thema konfrontiert worden bin, was die Lösungen damals waren, vielleicht auch eine Einschätzung, wie die Lösungen dazu heute aussehen würden, ob man das heute noch gleich machen würde oder ob man es anders machen würde. Und vielleicht zum Schluss auf diese allgemeinen Gedanken zurückkommen, und ein paar Gedanken zu den Perspektiven äußern. Wenn man mal ein ganz sehr banales, einfaches Schema aufzeichnen würde und sagen, ja, wir haben Inhalte, sprich auch Quellen, auch Ton- oder Filmquellen, die wir haben. Wir haben eine Technik, die uns zur Verfügung steht, die sich verändert, die sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Wir haben aber auch, wenn wir auf das Buch zurückkommen, wir haben nach wie vor ein im Prinzip sehr altes Medium mit zwei Deckeln und einem Rücken, wo die Technik auch ihre Schwierigkeiten hat, dort reinzukommen, wenn es um audiovisuelle Medien geht. Wir haben dann verschiedene Formen und Arten von Nutzungen. Das wissen Sie selbst, diese Nutzungsformen haben sich ganz stark verändert in den letzten Jahren. Da ist nichts mehr gleich geblieben. Sie haben gerade jetzt, gestern, vorgestern in den Zeitungen vielleicht gelesen über diese neue Studie zur Mediennutzung, auch von also Nutzung von Zeitungen, Zeitschriften etc., auch von jungen Leuten, wie sich das wirklich ganz stark verändert über die Nutzung über Smartphones und über Online-Medien. Wir haben dann schließlich den Markt. Ganz schwierige Geschichte, wenn es um dieses Thema geht, werde ich darauf zurückkommen. Eine Prämisse vorab vielleicht, der Markt, MemoryAff ist ja eine Organisation, die sich stark auch um das kulturelle Erbe kümmert. Man muss ganz klar sagen, der Markt kümmert sich nicht um das kulturelle Erbe. Beim Markt geht es um Ökonomie. und das Kulturerbe ist ihm egal. Verkürzt gesagt, wenn ich ein Produkt mache, mit vielleicht ein Buch, mit audiovisuellen Quellen drin, es hat vielleicht noch eine alte DVD oder eine CD-ROM drin, wie man das früher genannt hat, ich stelle die am Schluss in mein Verlagsarchiv und damit hat sich's. Ich werde damit nie wieder etwas machen. Und es ist vielleicht dann mal irgendein die Aufgabe eines Archivs, dass dieses Verlagsarchiv einmal übernehmen wird, mit diesem Medium, das dann kommt und diese Scheibe, die dort in diesem Buch steckt, etwas anzufangen. Also wie dann die Formate sind, ob sowas noch spielbar ist, ob man sowas noch anschauen kann, keine Ahnung. Der Verleger wird sich nicht darum kümmern, muss man ganz klar sagen. Und schließlich das Publikum, das wir anvisieren, das ja eigentlich, wo wir den Anspruch haben, dass wir ein möglichst großes Publikum erreichen, dass wir, sei es ob wir Wissenschaft oder auch populärere Dinge transportieren, ein Publikum erreichen, das natürlich ganz klar vernetzt ist mit ganz anderen Dingen heute als vielleicht vor 10 Jahren. Ich werde auf dieses Schema am Schluss zurückkommen. Es ist ganz klar, man könnte hier viele andere Pfeile auch noch ziehen. Wie gesagt, ein kleiner persönlicher Rückblick auf Vermittlung. Ich rede wirklich von Vermittlung von Geschichte, primär über das Buch. Ich könnte auch über Vermittlung von Geschichte in Ausstellungen sprechen. Hat sich auch sehr viel verändert. In diesem Bereich ist ja seit den 90er Jahren, wo ich es überblicken kann, im Bereich sowohl Ton wie Film sehr viel passiert. Ton und Film sowohl eigentlich als Medium in der Ausstellung selbst, aber auch Verwendung von Ton und Film beziehungsweise Integration von Quellen in Medien, Ton und Film in Ausstellungen. Da hat sich sehr viel verändert, es ist sehr vieles auch einfacher geworden. Vielleicht nicht mehr so komplex in der technischen Aufbereitung, aber es ist wie ein anderes Thema. Wenn ich zurückschaue an eigentlich meine erste Konfrontation mit dem Thema, damals noch CD-ROM, wie das geheißen hat, das war im Vorfeld des Jubiläums 200 Jahre Helvetik, 150 Jahre Bundesstaat. Ich war da sehr stark engagiert in diesem Aargau-Projekt Revolution im Aargau. Ich habe dazugestellt, das kleine Bundesstaatsprojekt, das damals bei NZZ Libro erschienen ist, CH Chronik, also eigentlich zu 1848 primär, Revolution im Aargau, das war ein Buch, das Mathe Verlag erschienen ist im Herbst 1997. Ich habe vor kurzem in einem ganz anderen Zusammenhang als Historiker statistische Quellen gesucht, habe mich an diese DVD erinnert, oder diese CD-ROM erinnert, gewusst, ja, wir haben dort irgend sowas drauf gehabt, wir haben dort auch Daten drauf gehabt. Nicht Ton, nicht Film, es gab dort eine Animation, wie eine kleine Mini-Ausstellung quasi zum Thema und es gab einen Datenteil. Und dann habe ich diese Scheibe hervorgeholt, habe sie in meinen PC gesteckt, mal geschaut, ja, was kommt raus. Die Animation läuft nicht mehr. Die Daten, die habe ich noch rausgekriegt. Das sind ja letztendlich alte, klassische Datenformate. Ich denke, das wird etwas sein, das viel einfacher auch in Zukunft benutzbar sein wird. Ich bin überzeugt, ein etwas versierter Informatiker wird diese Animation sicher noch zum Laufen bringen, keine Frage. Aber ich denke, diese Scheibe ist endlich, würde ich jetzt mal als Verleger oder vom Markt her sagen, diese Scheibe ist endlich, die verliert ihren Wert eigentlich als Produkt. Kann man eigentlich nicht ändern. Ich habe dann die drei Scheiben, die da in dieser CH-Chronik drin ist, auch mal noch reingesteckt und da bin ich sehr rasch angestanden, da ist nichts draus geworden. Aber ich denke, es wäre noch umsetzbar, es braucht wahrscheinlich einen gewissen technischen Aufwand, um so etwas wieder in Fahrt zu bringen. Das ist so meine früheste Beschäftigung mit diesem Thema. Vielleicht noch zu sagen, das Herstellen, das Machen dieser CD-ROM war sehr aufwendig, hat sehr viel Geld gekostet, würde man heute natürlich teilweise auch mit einfacheren Mitteln machen können. Ein zweites Beispiel, dann komme ich jetzt zu Hier und Jetzt. Wir waren immer wieder konfrontiert mit Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, wir haben Tondokumente, wir haben vielleicht auch Filmdokumente, wir möchten das irgendwie wie auch in eine Form bringen, dass das ans Publikum geht. Nur in Klammer, wir haben aktuell auch wieder so ein Projekt, wo dieses Thema zur Debatte steht. Wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Ich denke, der Verleger sagt heute eigentlich, wenn jemand kommt, geht mit dem aufs Netz. Wir wollen das nicht mehr im Buch, das bringt eigentlich nichts. Aber es gibt vielleicht durchaus Stoffe und Produkte, Quellen, wo man sagen könnte, es bringt vielleicht auch heute noch Sinn, diese auf eine Scheibe zu pressen. Tibor Kasic, ein Musiker, 20. Jahrhundert, ganz stark in der Unterhaltungsmusik, groß geworden im Umfeld des Kabarets in Berlin, in Zürich. Gab eine Ausstellung 2004 im Konservatorium in Zürich. Wir haben damals eine Publikation dazu gemacht, es hat einen sehr schönen Nachlass dazu, vor allem aus privatem Umfeld auch. Er ist der Vater von Kaspar Kasic und von Ulla. Die Ulla ist die Mutter, also die Ehefrau. Und wir haben damals, war es eigentlich kein Thema, es war eigentlich klar, es werden einige Tondokumente aufbereitet. Tondokumente, die natürlich durchaus auch an anderen Orten einsehbar sind. Ein Großteil davon wird wahrscheinlich im Radioarchiv sein. Es sind aber sicher auch einige Dinge dabei, die vielleicht aus dem privaten Umfeld stammen, die digitalisiert worden sind damals und die auf einer CD, einer Audio-CD sind, die in diesem Buch drin ist. Ich denke, diese Kombination von Buch und Audio-CD hat für mich durchaus auch heute noch einen gewissen Sinn, weil es ist wirklich ein kleiner repräsentativer Ausschnitt aus diesem Werk des Musikers. Das Werk des Musikers, das sonst natürlich sehr zerstreut ist in Archiven. Oder? Das heißt überall und nirgendwo, eben wahrscheinlich zum recht großen Teil im Radioarchiv. Ich habe Ihnen da ein ganz kleines Beispiel, das ich Ihnen zeigen kann. Jetzt muss ich rasch schauen. Das geht das da. Und jetzt... Das ist mein Lieblingsstück. Für ein gewisses Alter ist das Fernseherinnerung. Sie können mitsingen.
Für die Familie und für die Gäste.
Die Ware vom Ernst.
Es fasst jemand Glückskäferli.
On s'inquiète, on s'approche et c'est pourtant banal. Les mémoires dans la poche, on oublie.
Es geht, oder was? Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich habe es nicht mehr so vor Augen, diesen Fernsehspot, aber ich habe es noch im Ohr. Also mir ist das noch drin im Ohr irgendwie, ich könnte wirklich gerade mitsingen. Das Visuelle habe ich nicht, so knapp habe ich das noch vor Augen. Typisches Beispiel, Tibor Kasic musste von was leben, das war ein Brotjob, oder? Er hat Musik für Spots geschrieben, er hat Musik für ganz viele Sachen geschrieben, hat sehr viel fürs Radio gemacht damals. Ein sehr typisches Beispiel für mich. Und ich finde auch nach wie vor ein gelungenes Beispiel, wie man diese Quellen in eine sinnvolle Ordnung bringen kann und auch an ein Publikum bringen kann, das natürlich beschränkt groß ist in diesem Fall. Da sind vielleicht ein paar hundert Bücher verkauft worden, mehr nicht. Ein zweites Beispiel, das ich eigentlich auch noch, ich würde sagen, heute noch ganz ähnlich machen würde, ist für mich eine sehr geglückte Arbeit, die aus der Wissenschaft gekommen ist, von der Ethnologie, im Umfeld von Walter Leimgruber in Basel. Es war im Prinzip eine Dissertation von Lisa Rösli, über diese Filme der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, die in den 40er Jahren gemacht worden sind. Ich glaube, die sind heute auch alle digitalisiert, soviel ich weiß, und zugänglich. Sie hat ihre Dissertation konkret an dem Film Hinterrhein gemacht, und sie hat einen neuen Film gedreht dazu. Ist auch im Fernsehen verschiedentlich ausgestrahlt worden. Sie hat mit diesem Film als Quelle gearbeitet, und sie ist nach Hinterrhein gegangen und hat neu eigentlich geschaut, wie sieht das heute aus, was ist daraus geworden. Sie hat mit diesen Leuten gesprochen, die teilweise noch Zeitzeugen waren aus dieser Zeit. Sie wurde damals begleitet von einer Ethnologin, von Silvia Konzett, die hat dann sehr viele Interviews geführt, begleitet von einer Fotografin, Anna Lenz. Und diese zwei haben dann ein Buch daraus gemacht. Und nebendran ist eigentlich die Dissertation der Lisa Rösli eigentlich ein Film. Sie musste dann auch noch etwas Schriftliches dazu abliefern, das akzeptiert wurde an der Universität. Das ging der Film an sich, hat nicht gereicht, sie musste noch was schreiben. Aber wir haben das damals miteinander lanciert, ist eigentlich recht gut angekommen. Für mich nach wie vor eine richtige Kombination, und ich würde sagen auch eine Kombination, die man heute noch machen könnte. Da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt. Jetzt
müssen wir schnell den Ton aufstellen, sonst gibt es noch.
Jetzt müssen wir aufs Quick
Time. Ja,
Kennt das vielleicht, Hinterrhein ist quasi gerade vor dem San Bernardino-Tunnel. Ganz kleines Dorf, wird von der Autobahn fast überfahren. Hinten dran ein riesiger Panzerschießplatz der Schweizer Armee. Das ist Hinterrhein. Das ist einer dieser Zeitzeugen, der diese Filmaufnahmen in den 40er Jahren
erlebt hat. Ich habe etwas machen müssen. Ich habe schon da gar gezeichnet und gemalt und so. Und hätte irgendwie alles können machen und schaffen und Handwerken und Bergsteigen und weiss der Teufel was alles kann ich machen wollen. Und es war mir einfach zu langweilig gewesen.
Okay, vielen Dank. In diesem Film werden auch kleine Ausschnitte aus dem historischen Film gezeigt, auch in Bezug zur Gegenwart gesetzt. Also eigentlich die eindrücklichste Geschichte ist sicher die Wildheuer-Geschichte, die in Hinterrhein damals noch sehr wichtig war. Ähnliche Geschichte auch, man kennt vielleicht den Wildheuer-Film von Erich Langjahr, nicht vom selben Ort, aber zu einem ähnlichen Thema. Ein weiteres Beispiel, das ich Ihnen kurz referieren kann, ist für mich eine ambivalente Geschichte. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch gleich machen würde und gleich produzieren würde. Es war ein Projekt der Pro Helvetia über die großen Tunnelbaustellen in der Schweiz, historisch und aktuell. Viel auch vom damaligen der Baustelle Lötschberg, aber auch der NEAT, der beginnenden Baustelle 2006. Da wurden Videoporträts produziert, die dann auch in eine Scheibe gepresst wurden. Die sind hinten im Buch drin. Sie werden nicht offensiv verkauft, vorne drauf auf dem Buch. Es ist also, man sieht im Buch nicht an, dass sowas drin ist eigentlich. Das ist häufig eine ambivalente Geschichte für den Verleger, weil die Absicht der Autorinnen und Autoren in einem solchen Fall ist häufig eigentlich Dokumentation. Sie wollen das, was sie erarbeitet haben in ihrem Projekt, wollen sie zeigen. Dazu gehören natürlich auch diese Videos dann. Und das widerspricht häufig dann auch einem vielleicht auch einem Publikum oder einem Zugang, einem Bedarf des Publikums, das auf das vielleicht auch nicht reagiert. Schwierige, ambivalente Geschichte. Ich denke, man müsste das vom Medienmix, den man da angestrebt hat, heute vielleicht anders denken. Die Videoporträts, die kann man heute noch abspielen, das ist kein Problem. Dann zwei Beispiele vom Stapferhaus Lenzburg, wo wir eine Weile lang jeweils Publikationen gemacht haben. Die Publikationen waren eigentlich immer Essaybände ursprünglich, also rein textlastige Sachen. 2009 war dann das erste Mal das Thema, mit Ton zu arbeiten. Hier haben wir jetzt ganz anders gearbeitet. Wir haben den Ton, also die Scheibe, offensiv vermarktet quasi, vorne drauf. Buchbinderisch etwas speziell gemacht. Also der Deckel ist gestanzt, das ist ein Loch im Deckel, wo die Scheibe drunter liegt. Sie wird natürlich dadurch auch gerade gehalten, dass sie nicht rausfällt, und sie sitzt dann auf dem Vorsatzblatt. Eigentlich buchbinderisch eine sehr schöne Geschichte. Wie das genutzt worden ist, habe ich meine Zweifel. Es waren eigentlich Audiotracks, die für die Ausstellung produziert wurden in Lenzburg. Das Buch hat sich auch wie andere Stapferhausbücher primär über die Ausstellung verkauft, darüber hinaus relativ wenig. Und das zweite Beispiel, ähnlich eigentlich, 2010, ist dann mit zusätzlichen Materialien noch angereichert worden. Es gab da Audiogeschichten, es gab aber auch Filmporträts auf dieser Scheibe, die dann nicht sehr offensiv vermarktet wurde auf dieser Banderole. Man kann jetzt das nicht lesen, steht drauf, was alles da drin ist. Es ist ein Buch, es ist eine Broschüre, also ein Heft da drin, und es ist ein Ton- bzw. Filmträger drin. Wir haben damals mit dem Stapferhaus intensiv darüber diskutiert, ob man ein solches Produkt machen sollte zu einer Ausstellung, die explizit zur digitalen Welt sich äußert. Und die Ausstellungsmacher haben dann eigentlich gesagt, ja, erst recht. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das viel gebracht hat. Das Buch hat sich nicht gut verkauft. Ich denke, das sind diese Diskussionen, die wir damals geführt haben. Ein Stichwort, das hat jetzt weniger mit audiovisuellen Quellen zu tun, sondern mehr mit der Art des Publizierens. Wir sind sehr häufig konfrontiert, auch immer noch mit Wissenschaft, mit wissenschaftlichen Resultaten, die an ein Publikum gelangen wollten. Und da bin ich der Meinung, und hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel verändert und wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges verändern, bin ich überzeugt. Ein Projekt mit dem ETH Phonforum damals, sie haben uns angefragt, ob sie ihre Resultate aus diesen Forschungsprojekten zur sogenannten S5-Stadt, das ist eigentlich Agglomerationsforschung rund um Zürich, publizieren können. Wir haben gesagt, interessiert uns eigentlich, sie haben uns die Texte geschickt, sie waren unlesbar, es war nicht publizierbar, was sie uns geliefert haben. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ihre wissenschaftlichen Resultate aufbereiten, typografisch aufbereiten und sie das digital Open Access auf ihre Seite stellen. Das ist rechts, da kann man reinklicken, und wir haben dann Wissenschaftsjournalisten engagiert, die haben ein kleines Buch damit gemacht. Die sind zu den Forschern gegangen, haben die Forscher befragt und eigentlich eher einen journalistischen Text daraus gemacht. Das war das Resultat am Schluss. Ans Publikum ist es nicht so recht gekommen. Wenn Sie heute auf diese Website gehen, können Sie, das ist eigentlich aktuell mehr oder weniger, haben Sie diese Links. Sie können dort zu diesen Forschungsprojekten switchen. in diesen Forschungsprojekten wimmelt es von Internetlinks, wo mindestens ein Drittel nicht mehr geht. Ist ganz schwierig, ich denke, online publizieren, Sie haben vielleicht auch Erfahrungen, das heißt dann mit Links zu Audioquellen oder mit Links zu visuellen oder Filmquellen. Das Internet, das ist eigentlich wie der Markt, oder? Das Erbe ist ihm egal, das Archiv ist ihm egal. Dem Internet selbst, wenn man so will. Das heißt, man muss das eigentlich selbst organisieren, wenn man will, dass das weiterhin funktioniert. Und das ist in den allermeisten Fällen nicht der Fall, weil schlicht und einfach die Ressourcen fehlen. Und natürlich, die Nationalbibliothek archiviert Webseiten. Ich kenne den Schlüssel nicht genau, nach welchen Kriterien, dass sie diese Webseiten archivieren. Aber das ist für mich ein ganz großes Problem. Umso mehr denke ich, dass die Wissenschaft in Zukunft mehr und mehr muss digital publizieren, weil sich da das System auch verändert. Ein weiteres Beispiel, sicher bekannt hier im Kreis, sind wir auch im Saal Beteiligte an diesem Projekt, den Nelly Val San Giacomo natürlich, den Theo Mäusli sehe ich, der ist nicht da heute. Die dritte Band Radio und Fernsehen in der Schweiz, den Andreas Steigmeier damals mit Theo Mäusli zusammen betreut hat. Man hat damals in den Anfängen sehr stark darüber diskutiert, ja, wie geht man damit um mit audiovisuellen Quellen. Das liegen ja auf der Hand, da gibt es sehr viele. Man hat dann doch gesagt, es gibt wieder ein Buch quasi in Anlehnung an die zwei bisherigen Bücher. Hat darüber mal diskutiert, muss man jetzt überall diese QR-Codes reindrucken, um nachher mit dem Handy direkt switchen zu können, hat man dann am Schluss nicht gemacht. Man hat sehr viele Webhinweise in diesem Buch drin und es ist dann eine Website konstruiert worden zur Geschichte der SRG. Einfach so kurz die Einstiegsseite mit den Rubriken rechts, die nach wie vor in Betrieb ist. Wie das genutzt worden ist, kann ich nicht sagen, weiß ich zu wenig darüber. Und wie stark das heute auch bewirtschaftet wird noch, ist mir eigentlich zu wenig bekannt. Ist ein Ansatz möglich, ein möglicher Ansatz zu sagen, ja, es findet neben dem Buch ein anderer Medienmix statt, der halt dann auf dem Internet ist, ist wirklich abhängig davon, wer das in Zukunft bewirtschaftet, wer das betreut, ob das eine Langfristperspektive hat. Jetzt zum Schluss ein paar Gedanken, wie das vielleicht auch weitergehen könnte aus Sicht des Verlags, aus Sicht des Marktes. Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Schema zurückkommen. Sie wissen zum Beispiel, dass in der Musik-Tonträgerindustrie dieses ganze System mehr oder weniger durcheinandergewirbelt worden ist oder eigentlich, man könnte auch sagen, zusammengebrochen ist, was die Ökonomie betrifft. Oder? Das ist beim Buch, beim klassischen Buch nicht der Fall oder noch nicht der Fall. Ich würde behaupten, es wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Das System beim Buch wird nicht so genau gleich zusammenbrechen oder durcheinandergehen wie bei der Musik. Aber es ist so, dass natürlich jetzt ganz viele Interdependenzen zwischen diesen Bereichen stattfinden. Ich habe nur drei vielleicht da mal aufgeschrieben, dass natürlich Technik und Markt ganz enge Verbindungen haben. Dass, wenn man den Markt im digitalen Lesen anschaut, der dominiert wird durch Apple und Amazon, dass dieser Markt natürlich, dass diese zwei Players eigentlich die Technik und die Formate bestimmen. Das heißt, man kann eigentlich dort nur so publizieren, wie sie das wollen und ihre Lesegeräte das dann auch umsetzen. Zum Beispiel für uns ist klar, dass wir gewisse Bücher als E-Book machen, Bücher, die man als EPUB umsetzen kann, das heißt technisch umsetzen kann für eines dieser Lesegeräte und so kommt man in den Markt rein. Es ist aber klar, dass viele Bücher, die komplexer sind, die groß sind, vielleicht Fotobücher, eigentlich nur in einem PDF-Format verfügbar hat. Und PDF-Formate werden von Apple und Amazon in aller Regel nicht portiert. Also man kann das eigentlich nicht vernünftig verkaufen über diese Kanäle. Und das ist Technik und Markt bedingt sich da. Dann hat natürlich die Art der Nutzung und die Inhalte, ich denke, wie man heute solche Dinge nutzt auf den heutigen Geräten, hat meiner Meinung nach sehr viel damit dann auch zu tun, wie Inhalte in Zukunft produziert werden. Da gibt es Interdependenzen, ganz sicher auch zwischen Publikum und dieser Art der Nutzung. Wenn wir aufs Buch zurückkommen, hat sich das Leseverhalten sehr stark verändert oder verändert sich noch. Ich würde mal das ganz vereinfacht zusammenfassen. Es gibt den mehr beruflichen Bereich, wo man wahrscheinlich im Büro sitzt, wo man eher auf dem Desktop ist, am PC. Es gibt die Freizeit, wo man digital liest. Das klassische E-Book wird im Wesentlichen das Taschenbuch ersetzen. Und es gibt eigentlich den Unterhaltungsbereich, den Multimedia-Bereich, der mit anspruchsvollen Geräten, guten Smartphones, Tablets etc. Bedient wird. Und das Kulturgutbuch darin, würde ich meinen, dass das gedruckte Buch an sich durchaus seine Stärken weiter ausspielen kann, übers Objekthafte, über die Haptik, dass aber die Zukunft jetzt schon, oder die Gegenwart jetzt schon eigentlich hybrid ist, also wir drucken nach wie vor analog, mit Bedeutung, dass das analoge Buch langlebig ist, das kann man archivieren. Das Buch wird digital umgesetzt, das klassische E-Book oder vielleicht das Hörbuch, eben ersetzt das Taschenbuch. Bin ich überzeugt, das sind kurzlebige Geschichten, sowas wird nicht archiviert. Auch Ihre eigene physische Bibliothek, die räumen Sie mal etwas aus, und ich denke, Ihre Datenbibliothek, die werden Sie auch mal etwas räumen. Das wird niemals Langzeit archiviert, das ist nicht langlebig, das E-Book. Und die multimedialen Geschichten, die meines Erachtens jetzt noch so in den Kinderschuhen stecken, man redet von Videobook, ein schönes Beispiel, ein neues, relativ neues über den Botschafter Lutz in Budapest, das vor kurzem erschienen ist, wo man diese Medien mixt, sehr aufwendig zu machen. Frage, gibt es da einen Markt? Ich bezweifle das etwas. Man redet von Enriched E-Book, der Nationalfonds macht das. Er weiß zwar, glaube ich, auch nicht genau, was er darunter versteht. Man wird vernetzt arbeiten, und ich möchte über die Langlebigkeit von solchen Formaten doch ein großes Fragezeichen hinten dran setzen. Ich bin nicht sicher, ob dann wirklich das gewährleistet ist, dass solche Dinge dann auch wirklich auf lange Sicht bleiben. Und ganz neu, Manfred Papst hat das letzthin in der NZZ am Sonntag geschrieben, kleines Balsam auf die Verlegerseele. Vielen Dank.